Ich habe mir lange überlegt, wie ich jetzt weiterfahren könnte, mit welchem Buch. Wir sind mit dem ersten Johannesbrief endlich zu Ende gekommen. Meine Stimme ist vielleicht noch leicht angeschlagen, weil ich hatte eine relativ lange Zeit jetzt eine Erkältung. Also ich hoffe, das geht heute. Ging heute früh schon ganz gut. Und zwar habe ich gedacht, zweiter Johannesbrief wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ich habe dann gedacht, vielleicht wäre es gut, wieder mal etwas aus dem Alten Testament zu machen, durchzugehen. Und ich habe mich für das Buch Maleachi entschieden. Ich habe dieses Buch oder zumindest drei Predigten aus diesem Buch schon mal gehalten hier. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Einige von euch waren noch gar nicht da zu der Zeit. Und von dem her macht das gar nichts, wenn ich nochmal von vorne beginne. Also nicht da, wo ich verblieben bin, in Kapitel 2, Vers 10 wäre das gewesen. Und wir fangen jetzt ganz von vorne an. Wir schlagen das Buch Maleachi auf. Es ist ein wunderbares Buch, es ist ein wichtiges Buch. Und wie ihr noch sehen werdet, hat es uns sehr viel zu sagen. Dieses Buch ist grundsätzlich eine schwere Gerichtsbotschaft von Gott an sein Bundesvolk Israel. Es ist eine Urteilsverkündigung über die Gleichgültigkeit und die religiöse Routine der Priester. Eine Mahnung gegen unmoralisches Verhalten, eine Beschreibung des Zerfalls einer Nation, eine Zurechtweisung, Gott mit seinem Hab und Gut zu ehren und ihn nicht zu berauben, eine Warnung vor dem kommenden Gericht. Die Frage stellt sich, ist es nötig, dass wir heute solche Botschaften hören? Ihr wisst, es ist nicht sonderlich beliebt heute, Gerichtsbotschaften zu bringen. Und genau das tut Maleachi. Und genau das möchte ich auch tun, eine Gerichtsbotschaft zu bringen mit diesem Buch. Ist es nötig? Ist es wichtig? Ist es notwendig? Ja, ich denke, es ist. Gerade in unserer Zeit ist es wichtig, eine Gerichtsbotschaft zu hören, wie die von Maleachi. Es soll uns aus unserem geistigen Schlaf, aus unserer Gleichgültigkeit aufwecken, in die wir möglicherweise gefallen sind. Es soll uns motivieren, unsere Prioritäten, unsere innere Einstellung neu zu überdenken, neu zu ordnen. Es soll Ehrfurcht und Scheu vor einem mächtigen Gott und König hervorrufen, der unsere ganze Liebe und Hingabe fordert. Allzu oft wird heute Gott als ein Kumpel dargestellt in vielen Kreisen. Und hier begegnen wir dem Herrn der Herrscher, dem König der Könige, der Allmächtige. Es ist eine Botschaft für das heutige nominelle easygoing Christentum, genauso wie es damals für den oberflächlichen rituellen Judaismus war. Es war nur noch alles ein Ritual, oberflächlich, ohne die innere Haltung dazu. Eine solche Botschaft malt uns den Ernst der Situation deutlich vor Augen. Sie spricht auch direkt in unsere heutige Situation und deshalb ist sie sehr wertvoll für uns. Aber lasst uns zunächst einmal schauen, wer Maleachi eigentlich war und warum er dieses Buch überhaupt geschrieben hat. Da heißt es in Maleachi 1, Vers 1, Ausspruch, oder dies ist der Ausspruch, oder die Last, Wort des Herrn an Israel durch Maleachi. Das Wort Massa, welches in unseren Übersetzungen mit Ausspruch wiedergegeben wird, heißt wörtlich Last. Es kann aber in dem Zusammenhang durchaus mit Ausspruch oder Proklamation oder auch Deklaration wiedergegeben werden. Man kann angesichts des Themas des gesamten Buches durchaus von einer schweren, belastenden Botschaft sprechen oder einem schweren Urteil. Und wie wir noch sehen werden, trifft das tatsächlich zu auf dieses Buch. In dem Buch werden viele Missstände angeprangert und verurteilt. Dieser Ausspruch oder dieses Urteil ist ein Wort des Herrn, lesen wir auch in Vers 1. Es ist nicht auf dem eigenen Mist des Propheten gewachsen, sich seine Idee, sondern es kommt direkt von Gott. Es ist eine Botschaft von Gott. Und an wen war diese Botschaft gerichtet? Der Text verrät uns, an Israel, heißt es hier. An Israel, also an sein Volk. Und stellt sich für uns natürlich die Frage, warum diese Botschaft nötig war. Und dazu muss ich etwas ausholen und euch ein bisschen Hintergründe geben, wie die Situation damals ausgesehen hat in Israel zur Zeit der Abfassung dieses Buches. Nur 50.000 Exilanten waren bei der ersten Rückführung aus Babylon nach Juda zurückgekehrt. Ihr wisst, die Juden waren 70 Jahre in der Gefangenschaft. Das war ungefähr um 538 vor Christus sind sie zurückgekehrt. Unter Serubbabels Führung hatte man den Tempel wieder aufgebaut um 516 vor Christus und erneut das Opfersystem eingeführt. Esra war 458 vor Christus zurückgekommen, gefolgt von Nehemia im Jahr 445 vor Christus. Nur ein Jahrhundert nach der Rückkehr in ihre Heimat, nachdem sie im Exil waren und zurückgekehrt waren, 100 Jahre nachdem sie da waren, entwickelte sich durch religiöse Routine der Juden beim Volk und bei den Priestern Hartherzigkeit gegenüber der Liebe Gottes, was zu einer weit verbreiteten Abkehr vom Gesetz führte. Und warum war das so? Es gab große Enttäuschung, die sich breit machte im Volk, da viele von den Verheißungen, die im Alten Testament gegeben wurden, von den Propheten, aber auch vorher schon, bis zu dem damaligen Zeitpunkt nicht in Erfüllung gegangen waren. Insbesondere diejenigen über den Tag des Gerichts oder des kommenden Messias, hier natürlich der Tag des Gerichts über die Heidenvölker, die sie bedrückten. Und sie waren enttäuscht. Und dies war die Situation, die sich Maleachi bot. Ein Volk, das seine Bestimmung und seine Aufgabe vergessen hatte. Er tadelte und verurteilte diese Missstände, indem er das Volk eindringlich ermahnte und sie zur Umkehr aufrief. Weniger als 100 Jahre nach ihrer Rückkehr aus der Gefangenschaft war das Volk Gottes bereits in solch tiefer Sünde versunken, dass diese noch über ihre früheren Übertretungen hinausging. Diese chaotischen Zustände musste der Prophet nun die Stirn bieten. Maleachi legt seine Prophezeiung in Form einer Kontroverse dar, das ist ganz interessant, und verwendet dabei die Frage- und Antwort-Methode. Immer wieder legt er sozusagen durch Fragen, durch theoretische Fragen, die Gedanken des Volkes bloß. Er zeigt ihr Denken und lässt dann Gott die Antworten geben. Und anhand dieser Fragen oder auch dieser ganzen Diskussionsrunden, wie das dargestellt wird, dieser Diskurse, können wir sehen, was die Probleme waren im Volk. Sie wiesen erstens Gottes Liebe zurück. Das finden wir in Kapitel 1, Vers 2, da heißt es, ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Das ist eine freche Frage. Und sie sagen, hey, worin hast du uns denn geliebt? Sie weisen seine Liebe zurück, du liebst uns gar nicht. Das zweite Problem, sie gaben Gott nicht die gebührende Ehre, das finden wir im Vers 6, in Kapitel 1. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Ja, wo ist meine Ehre? Sie ehren ihn nicht. Drittens missachteten sie auch Gottes Treue. In Kapitel 2, Vers 10 lesen wir, haben wir nicht alle einen Vater? Habt uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen und zwei in den Bund unserer Väter? Treulosigkeit. Viertens lesen wir in 2 Vers 17, damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er Wohlgefallen oder wo ist der Gott des Gerichts? Damit stellten sie Gottes Gerechtigkeit in Frage. Wo ist der Gott des Gerichts? Wo ist jetzt Gerechtigkeit? Wir wollen Gerechtigkeit, sagen sie. Sie enthielten fünftens Gott auch ihre Abgaben vor, lesen wir in 3 Vers 8, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Da geht es um den Zehnten, den sie nicht mehr einbrachten und stahlen Gott somit den Anteil, der ihm zustand. Und sie verachteten schließlich sechstens auch Gottes Gnade und bezeichneten den Gottesdienst sogar als nutzlos. In Kapitel 3, Vers 14 heißt es, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten? Ihr seht, was da für eine Gleichgültigkeit, was bringt das eigentlich, ja? Was diene ich hier und bringe Opfer und mach das alles? Sie schmähten damit letztendlich Gottes Gnade, dass sie dieses auserwählte Volk sein dürfen, dass es Vorrecht hat, diesen Gottesdienst zu haben und dieses Gesetz. Und darum hat dieses Buch einen starken Gerichtston und verkündigt das Gericht über die Priester in Kapitel 2, über das Volk in Kapitel 3, 1 bis 6 und über den Überrest. Das ist, und auch in Kapitel 1 über die Priester auch insbesondere. Nun, wer war der Autor? Das ist der Hintergrund. Der Autor heißt Maleachi, war sein Name, und sonst ist uns eigentlich nicht viel mehr Genaueres über ihn bekannt. Er verfasste das Buch wahrscheinlich ungefähr um 433 bis 424 vor Christus. Einige haben angeregt, dass das Buch von einem anonymen Autoren geschrieben wurde oder sein könnte. Man vermutete, der Name Maleachi, mein Bote, könnte auch nur ein Titel sein. Das jedoch scheint nicht der Fall zu sein, wenn man die anderen prophetischen Bücher beizieht, die ihren Autoren den einleitenden Versen identifizieren, ist davon auszugehen, dass Maleachi tatsächlich der Name des zuletzt aufgeführten Propheten im Alten Testament ist. Man geht auch davon aus, dass das Buch während der Zeit von Nehemias Abwesenheit verfasst wurde. Es gab eine Zeit, wo Nehemia abwesend war, nachdem er die Stadtmauer aufgebaut hatte. Und während dieser Zeit, geht man davon aus, war das, da Nehemia sich nach der Rückkehr mit den von Maleachi beschriebenen Sünden befassen musste. In Nehemia 13 sehen wir, dass er sich mit ähnlichen Sünden befasst, wie das Maleachi tut in seinem Buch. Wie dem auch sei, wir halten jedenfalls mit dem Buch Maleachi die letzte Ermahnung Gottes an sein Volk in den Händen, bevor er sich dann circa 400 Jahre lang in Schweigen hüllte. Der alttestamentliche Kanon ist damit beendet oder geschlossen. Ein Kommentator fasst die Gesamtaussage des Buches auch folgendermaßen zusammen, ich zitiere: Beginnend mit der Liebe, die der Herr dem Volk durch die Geschichte hindurch immer wieder bewiesen hatte, zeigt der Prophet, dass nicht nur die Priester den Namen des Herrn durch ihren unheiligen Gottesdienst verachten, sondern auch das Volk seiner göttlichen Berufung nicht gerecht wird, dadurch, dass sie Ehen mit heidnischen Frauen und leichtfertige Scheidungen dulden. Ebenfalls durch das Murren über die Verzögerung des Gerichts über alle Völker, wohingegen der Herr sich tatsächlich bald als der gerechte Richter offenbaren wird, und bevor er kommt, wird er seinen Boten senden, den Propheten Elia, um die Gottlosen zu warnen und zur Buße zu leiten, danach aber plötzlich zu seinem Tempel zu kommen, als der erwartete Engel des Bundes, um die Söhne Levis zu reinigen, die Sünder zu bestrafen, die seinen Bund gebrochen haben, die Verworfenen zu vernichten, sowie die Gottesfürchtigen durch Gerechtigkeit und Erlösung zu segnen und die Kinder Israels als das Volk seines Eigentums wieder herzustellen. Zitat Ende. Das ist Maleachi kompakt zusammengefasst. Nun, wir wollen uns jetzt nur mit dem ersten Teil, mit den ganz ersten Versen befassen. Wir wollen jetzt diese erste Anklage erstmal zusammen lesen. Und die finden wir in Kapitel 1, in den Versen 1 bis 5 oder eben dann 2 bis 5. Hier heißt es, ich lese jetzt erstmal aus der Schlachter 2000 Übersetzung, verwende dann die Elberfelder. Vers 1, dies ist der Ausspruch des Wortes Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Vers 2, ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscharen, sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit, und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Maleachi spricht hier direkt die Wurzel des Problems an. Warum ist der Gottesdienst oberflächlich und halbherzig geworden? Warum versinkt das Volk in Sünde und Unmoral? Warum ist es auch noch gleichgültig dabei und sieht den Grund nicht, warum man Gott überhaupt dienen sollte? Weil es die Liebe Gottes vergessen hat. Die Liebe Gottes zu seinem erwählten Volk. Das war das Problem der Israeliten. Stehen wir heute manchmal auch in dieser Gefahr? Kann es sein, dass auch wir in unserer Liebe gegenüber unserem Herrn schwanken? Ja, das Wissen, dass wir sogar erkalten können. Wir alle wissen, dass die Antwort ein leider Ja ist. Wir wollen das nicht. Und es geschieht. Warum ist unser Leben manchmal als Christen von Gleichgültigkeit geprägt? Warum können wir halbherzig sein und suchen irgendwo an anderen Orten unseren Trost? Denken wir vielleicht manchmal auch, warum mache ich das alles? Warum verzichte ich auf so vieles? Könnte es sein, dass auch unsere Liebe zu Gott erkaltet ist? Und darum möchte ich heute mit diesem Text herausfordern und auch ermutigen. Wir sehen in diesem Text drei Tatsachen, deren du gedenken solltest. Drei Tatsachen, deren du gedenken solltest, wenn du in der Gefahr stehst, dass deine Liebe zu deinem Herrn erkaltet. Drei Tatsachen, deren du gedenken solltest, wenn du in der Gefahr stehst, dass deine Liebe zu deinem Herrn erkaltet. Drei Tatsachen, die uns helfen und uns zurückbringen zur Liebe Gottes. Und wir finden diese Tatsachen in unserem Text, in den Versen 2 bis 5. Das erste ist, gedenke der Liebe Gottes für seine Erwählten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir gehen die dann der Reihe nach durch, also ist gedenke des Gerichtes Gottes über die Verworfenen. Das ist Verse 3 und 4. Und der letzte Vers 5 ist gedenke, wie Gott sich durch diese oder durch die Vertrauenswürdigkeit dieser Tatsachen verherrlicht. Gedenke, wie Gott sich durch die Vertrauenswürdigkeit dieser Tatsachen verherrlicht. Wir werden heute erst einmal nur die erste der drei Tatsachen betrachten. Und beim nächsten Mal die beiden anderen unter die Lupe nehmen. Und die erste Tatsache ist, gedenke der Liebe Gottes für seine Erwählten. Lass uns Vers 2 und den Anfang von Vers 3 lesen. Es ist ein bisschen unterschiedliche Verszählungen hier in gewissen Bibeln, aber es macht nichts. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr? Und ich habe Jakob geliebt, Esau, aber habe ich gehasst. Bis hier. Nun, wie ich schon sagte, Maleachi konfrontiert das Volk, also zu Beginn sogleich mit dem grundlegenden Problem. Sie hatten die bedingungslose, souveräne Liebe Gottes zu ihnen vergessen. Israel hätte wie kein anderes Volk die Liebe Gottes kennen sollen. Deshalb hätte es auch mit Liebe und Gehorsam antworten, sozusagen reagieren sollen. Liebe zu Gott zeigt sich im Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Das wurde dem Volk Gottes in der Bundesschließung sehr deutlich gemacht. Wir lesen zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 6, die Verse 4 bis 5, ganz berühmten Verse, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und wie sollten sie Gott mit ganzer Kraft und ganzer Seele lieben? Wie sollte das gehen? Nun, wenn wir 5. Mose 6 weiterlesen, sehen wir eine ganze Reihe von Geboten folgen. Diese werden also direkt mit der Liebe zu Gott verknüpft, zum Beispiel in Vers 17, wo es heißt, halten, ja, halten sollt ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, und seine Zeugnisse und seine Ordnungen, die er dir geboten hat. Das Wort geliebt hier in unserem Text, in Maleachi, ist in einem allgemeinen Sinn zu verstehen. Es bezieht sich auf die nationale Erwählung des Volkes Israel. Das ist wichtig, zunächst mal. Verstehen wir das so in dem Zusammenhang hier, ursprünglichen Zusammenhang, bezieht sich auf die nationale Erwählung des Volkes Israel. Auf den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Andere Übersetzungen sagen auch, ich habe euch lieb, weil seine Liebe zu seinem Volk nämlich nicht aufgehört hat. Wer die Geschichte Israels kennt, weiß, welch großes Vorrecht dieses Volk als auserwähltes Volk hatte und immer noch hat. Und wieder werden wird oder werden. Angefangen bei den Patriarchen, Abraham, Isaak, das haben wir heute Morgen in der Bibelstunde schon angesprochen, und Jakob, auf dessen Nachkommen der Vers 2 auch anspielt. Danach die Befreiung aus Ägypten, die Bewahrung in der Wüste, die Einnahme des gelobten Landes, die Richter, die Könige, all diese Geschichten zeigen, wie geduldig und barmherzig Gott immer wieder war mit seinem Volk, wie er zu seinen Bündnissen steht, zu seinem Wort, zu seinem Bund. den er geschlossen hat mit Abraham. Obwohl sich das Volk oft gegen Gott aufgelehnt hat, und all diese Dinge hätten den Israeliten bewusst sein sollen. Auch die Tatsache, dass sie wiedergekommen sind aus der babylonischen Gefangenschaft. Auch bezeugen unzählige Stellen immer wieder, dass der Grund für die große Gnade, den Segen und das Vorrecht, das dieses Volk genießt, einzig und allein in Gottes gnädiger Erwählung liegt und nicht in der Güte und Gerechtigkeit dieses Volkes. 5. Mose 9, die Verse 3 bis 5. Ich lese euch das mal vor. So erkenne denn heute, dass der Herr dein Gott es ist, der vor dir her hinübergeht als ein verzehrendes Feuer. Er selbst wird sie, das sind die Heidenvölker, vernichten. Und er selbst wird sie vor dir demütigen. Und du wirst sie vertreiben und sie schnell umkommen lassen, so wie der Herr zu dir geredet hat, wenn der Herr dein Gott sie vor dir hinausstößt. Sprich nicht in deinem Herzen, wegen meiner Gerechtigkeit hat der Herr mich hierher gebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen. Denn wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen wird der Herr sie vor dir vertreiben. Nicht wegen deiner Gerechtigkeit und der Aufrichtigkeit deines Herzens kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen der Gottlosigkeit dieser Nation vertreibt der Herr dein Gott sie vor dir. Und damit er das Wort aufrecht erhält, dass der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Es geht um eine Sache, für die sich Gott entschieden hat. Nicht, weil dieses Volk gerecht war, sondern weil Gott sich dazu entschieden hat, das zu tun. Trotzdem wagt das Volk zu widersprechen. Aber ihr sagt, worin hast du uns denn geliebt? Fragen sie. Maleachi legt hier, wie gesagt, das Denken des Volkes offen, indem er die rebellische Einstellung in einer Frage formuliert. Und der Kontrast könnte effektiv nicht stärker sein, wenn man die ganze Geschichte sieht, bis hierher, bis zum Buch Maleachi, und dann diese Frage. Wie hast du uns denn geliebt? Guck mal das ganze Alte Testament an, dann weißt du's. Ja? Man stellt sich das mal vor. All die Dinge, die ich soeben aus der Geschichte Israels genannt habe, inklusive der Rückführung aus Babylon, waren deutliche Zeichen, dass Gott sein Volk nicht ganz verworfen hatte, sondern immer noch liebte. Das Volk stand zwar immer noch unter Fremdherrschaft und musste schwere wirtschaftliche Krisen durchstehen, was aber auch nicht ganz, waren auch nicht ganz unschuldig dabei, wie wir noch sehen werden. Und darum beklagten sie sich, weil ja, uns geht's nicht gut. Wir haben nicht so viel, wie wir wollen. Ihr Unglück aber war nicht die Ursache des Ungehorsams. Sie konnten nicht behaupten, Gott, du liebst uns ja auch nicht, deshalb müssen wir nicht gehorchen. Nein, ihr Unglück war nicht die Ursache, sondern die Folge einer Jahrhunderte andauernden Rebellion. Dass sie überhaupt nach Babylon gekommen sind, dass der Tempel überhaupt zerstört wurde, dass er wieder aufgebaut werden musste und natürlich nicht mehr die Herrlichkeit hatte, die er vorher hatte, das war alles Folge ihrer Sünde. Darüber konnten sie sich beschweren. Aber dass sie immer noch da waren, dass sie immer noch existierten, dafür sollten sie dankbar sein. Und leider ist der Mensch heute immer noch so, dass er zunächst ungehorsam ist und sündigt. Und wenn er dann aufgrund seines Ungehorsams leidet, dann klagt er Gott auch noch an und sagt, du willst ein liebender Gott sein? Schaut euch mal den Krieg an in unserer Welt. Ja, ist das ein liebender Gott? Das kennen wir, diese Vorwürfe, die sind genau ähnlich begründet. Das ist uns zuzuschreiben und nicht Gott. Die Israeliten hatten völlig vergessen, welches Vorrecht, welches Privileg sie als Nachkommen Jakobs genossen. Und deshalb wollte der Herr ihnen etwas auf die Sprünge helfen. Da heißt es weiter in Vers 2. Hatte Jakob nicht einen Bruder, Esau? Spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt. Gottes große Geduld und Barmherzigkeit kommt in dieser rhetorischen Frage einmal mehr zum Ausdruck. Gott erinnert die Israeliten daran, dass Jakob nicht der einzige Sohn Isaaks war. Er war nicht der einzige Sohn aus der Linie der Verheißung, die er durch Abraham und Isaak ihren Anfang nahm. Er war nicht einmal der Erstgeborene, der Jakob, der eigentlich immer die bevorzugte Stellung einnahm in der damaligen Kultur. Aber durch Jakob sollte das Erwählte Volk kommen und nicht durch seinen Bruder Esau. Jakob war der Erwählte und nicht Esau. Wir lesen das in 1. Mose 25, Vers 23. Und da werden wir dann auch noch hinkommen in den Bibelstunden. Der Herr aber sprach zu ihr, das ist Rebekka, zwei Nationen sind in deinem Leib. Und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. In diesem Vers können wir bereits deutlich erkennen, dass es nicht primär um die Personen Jakob und Esau geht, sondern um die Völker, die aus ihnen hervorgehen würden. Die Israeliten und die Edomiter. Aber auch der Zusammenhang in unserer Stelle hier in Malachi 1 macht dies deutlich. In Vers 4 spricht er nämlich von Edom. Wenn aber Edom sagt, und das bezieht sich eindeutig auf die Nachkommen Esaus, auf das Volk, die Edomiter. In 1. Mose 36, Vers 1 heißt es auch, dies ist das Geschlecht Esaus, der auch Edom heißt. Dieses Volk der Edomiter ist hier gemeint. Gott will sein Volk, die Israeliten, daran erinnern, dass er Jakob als Erben der Verheißungen erwählt hatte und nicht Esau. Er tat dies in seiner souveränen Gnade, nicht weil Jakob irgendwie vorzüglicher gewesen wäre. Ihr wisst das, Jakob war auch nicht ein Engel. Das war ein ganz schönes Schlitzohr. Auch entsprach dies nicht der damaligen üblichen Praxis, in der der Erstgeborene der Erbe wäre, das habe ich schon gesagt. Und ein Kommentator fasst diese Tatsache auch so zusammen, Zitat, absolut ohne Bedingungen und menschliche Verdienste erwählte Gott Jakob und seine Nachkommen zu seinen Erben, der Verheißung. Niemand sollte zu dem Schluss kommen, dass Gott sein Volk nicht liebte, weil er es heimsuchte, sondern er liebte das Volk, weil er es erwählt hatte. Also diese Heimsuchung, diese Züchtigung, die die Israeliten erlebten, war ein Zeichen seiner Liebe. Weil er dieses Volk erwählt hatte und weil er es ans Ziel bringen will, kommen diese Korrekturen, diese Züchtigung auf das Volk. Aber die Israeliten beschweren sich darüber. Und diese souveräne und bedingungslose Liebe wird durch den Vergleich mit Esau noch deutlicher, wenn wir weiterlesen in unserem Text, weil es heißt, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Die Tatsache, dass Gott Esau gehasst hat, sollte hier nicht als emotionaler oder unberechenbarer Hass verstanden werden, sondern wie ein Wutausbruch oder so. Man muss in dem Zusammenhang eher von einem Übergehen oder einem Nicht-Erwählen oder einem im Zorn belassen reden. Ein Kommentator schreibt dazu treffend, Zitat, die Gegenüberstellung von Liebe und Hass beschreibt auch keine vergleichende Liebe, mit der Gott Jakob mehr liebte und Esau weniger. Vielmehr bezieht sich der Kontext auf den Bereich der Errettung und meint die Liebe, die zur vertrauten Gemeinschaft erwählt und den Hass, der zu dieser vertrauten Gemeinschaft nicht erwählt. Zitat Ende. Es geht also um die Souveränität Gottes und seine Liebe, die er auf jemanden setzt. Die souveräne, erwählende Liebe Gottes, in deren Genuss Edom nicht kam, sondern Jakob. Oder eben das Volk, welches aus Jakob hervorkam. Die erste Tatsache, über die die Israeliten also nachdenken sollten, war also die bedingungslose und erwählende Liebe Gottes. Für sie als sein Volk. Sie sind, was sie sind, nicht weil sie so gerecht waren, nicht weil sie besser waren als andere Völker. Sie haben teilweise sogar schlimmer gehandelt, wir wissen das. Nicht weil Jakob edler gewesen wäre als Esau, er war ein Betrüger. Es liegt allein an Gottes Erbarmen und Gnade. Und genau das gilt auch für uns heute. Gedenke der Liebe Gottes für seine Erwählten, damit du nicht erkaltest in deiner Liebe zum Herrn. Auch wir Christen heute sind ein auserwähltes Geschlecht, heißt es in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Aber leider ist es so, dass dies heute in vielen Kreisen nicht mehr geglaubt wird. Es wird nicht mehr gelehrt, ja, es wird sogar bekämpft. Die Erwählungslehre ist für viele ein Anstoß heute. Ein großer Teil unserer heutigen evangelikalen Christenheit ist dem Irrglauben verfallen. Ein natürlicher Mensch, ein sündiger Mensch, könne sich entscheiden, Christus anzunehmen. Man glaubt, dass doch tatsächlich ein toter, geistig verfinsterter Mensch fähig wäre zu glauben. Die Lehre der souveränen Erwählung Gottes in der Rettung ist heute unter Beschuss, definitiv. Viele Christen lehnen diese Lehre ab, weil sie glauben, es sei unfair, ungerecht, wenn Gott jemanden zum Heil bestimmt und andere nicht, genauso wie jetzt halt Jakob bestimmt hat, und Esau nicht. Und dabei merkt die Gemeinde Christi nicht, wie sie sich durch die Ablehnung dieser Lehre eines wichtigen Vitamins für das geistliche Leben beraubt. Wir berauben uns selbst, wenn wir das nicht glauben, wenn wir das nicht annehmen. Aber nicht nur das, es geht noch weiter, wie wir auch im Buch Maleachi sehen, wie wir auch Gott die Ehre rauben dadurch, indem wir dem Menschen ein Mitwirken in der Rettung zuschreiben und somit Gott die Ehre rauben. Paulus geht im Römerbrief sehr ausführlich auf dieses Thema ein und illustriert diese Tatsache auch mit der eben gelesenen Stelle aus dem Buch Maleachi. Und deshalb möchte ich, dass wir diese Stelle zusammen aufschlagen. Das ist Römer Kapitel 9. Römer Kapitel 9. Ich möchte das jetzt einfach ganz deutlich machen, dass wir das verstehen, wie sehr wir privilegierte Leute sind. Und wie sehr das uns in unserer Liebe zu unserem Herrn wachsen lassen wird. Kapitel 9, Vers 11. Wir können jetzt nicht den ganzen Zusammenhang hier anschauen, das würde zu lange dauern, ich will das nur kurz erwähnen. Paulus spricht in diesem längeren Abschnitt, der geht von Kapitel 9 bis 11, über das Volk Israel und seine Zukunft. Das ist ein ähnliches Thema auch. Er geht dabei aber ebenfalls wie Maleachi auf die Tatsache ein, dass dieses Volk nicht erwählt war, weil es irgendwas besonderes Gutes getan hat oder würdig gewesen wäre, sondern nur, weil Gott es in seiner gnädigen Ratschluss so bestimmt hat. Hier wird uns klar und deutlich gezeigt, welchen Charakter diese Erwählung hat, wie wir das verstehen sollen. Das wird uns hier sehr deutlich ausgeführt. Achtet euch mal auf diese Beschreibung hier. Das geht los in Römer Kapitel 9 ab Vers 10. Da heißt es, als Rebekka von ein und demselben von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten. Stopp. Der Zeitpunkt liegt weit vor der Möglichkeit, sich zu entscheiden oder zu glauben. Es hängt auch nicht damit zusammen, ob wer der Bösere war oder der Bessere. Sie hatten weder Gutes noch Böses getan, steht hier. Wir lesen weiter. Damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Warum war es so? Warum sollte Jakob der Gesegnete sein? Aufgrund des Vorsatzes Gottes, der gemäß der Auserwählung feststand. Gott hat gewählt und Gott allein. Und dann heißt es hier erst, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Gott bestimmte es zuvor und aufgrund dieser Vorherbestimmung oder auch Prädestination genannt, konnte nun diese Aussage überhaupt getroffen werden. Auf Jakob habe ich meine souveräne Liebe gesetzt und nicht auf Esau. Aber das ist doch unfair. Ja, mag wohl einer jetzt sagen. Das ist doch unfair. Und wisst ihr was? Paulus erwartete genau diesen Einwand. Er schreibt weiter in Vers 14. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Genau diese Frage. Das ist unfair. Das ist ungerecht. Er sagt, das sei ferne. Gott ist nicht ungerecht in seiner Erwählung. Und jetzt hört ganz gut zu. Wisst ihr, warum das so ist? Es ist nicht eine Frage der Gerechtigkeit. Es ist nur eine Frage der Gnade. Wollt ihr wirklich fair und gerecht? Gerecht wäre es, wenn alle Menschen in die Hölle kommen. Das wäre fair, gerecht. Denn sie sind alle schuldig, gemäß Römer 3, Vers 23. Das ist eindeutig. Alle Menschen haben gesündigt. Da reicht nicht die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollen. Nein, es geht nicht um Gerechtigkeit und Fairness, es geht um Gnade. Hört euch das an. Wenn zu Mose spricht er, wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Es liegt nicht an unserem Wirken. Es liegt nicht in unseren Händen. Aber dann ist es doch unfair, wenn Gott Menschen bestraft und in die Hölle schickt. Wenn ja sowieso nur alles an Gottes Gnade liegt und wir nur durch seine Entscheidung und sein Wirken glauben können und errettet werden, dann ist es doch alles. Warum bestraft er uns dann noch? Das mag der nächste Einwand sein. Und wisst ihr was? Paulus erwartete auch diesen. Römer 9, Vers 19. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Warum kritisiert er denn noch? Warum verurteilt er uns noch? Denn wer kann seinem Willen, seinem souveränen Willen, widerstehen? Ist doch alles vorherbestimmt. Kann doch gar nicht dafür, dass ich in die Hölle komme. Ja? So denken die Menschen. Und was ist Paulus' Antwort? Paulus' Antwort ist, sei einfach still. Schweig, bevor du noch mehr Unsinn redest. Das ist Paulus' Antwort. Hier steht, ja, oh Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Wer bist du eigentlich? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Hat er die Macht? Klar hat er sie. Wer denken wir eigentlich, wer wir sind, wenn wir Gott kritisieren, wenn wir zurückreden, widerreden? Kann etwa der Topf den Töpfer kritisieren? Warum machst du mich so? Stellt euch das mal vor. Denken wir, dass wir ein Recht haben, Gott anzuklagen deswegen? Die Antwort ist, das sei ferne. Auf keinen Fall. Und diese Tatsache sollte uns aber viel mehr dankbar machen und demütigen. Das ist nämlich das Ziel. Wir sind die Erwählten, die Privilegierten, die Begnadigten, aber ohne Verdienst. Es gibt nichts in uns, was uns zu diesen Erwählten gemacht hätte. Und das war auch die Absicht, die Malachi hier verfolgte. Habt ihr vergessen, wie privilegiert ihr seid? Habt ihr vergessen, wie sehr Gott euch geliebt hat? Mit einer ewigen, souveränen, unverdienten, oder soll ich sagen, unfairen Liebe. Ja? Es ist unfair, dass wir geliebt sind. Ich weiß jetzt fair, ich meine es jetzt im allgemeinen Sinn, wie das die Menschen heute finden. Es ist ungerecht, dass wir geliebt sind. In dem Sinne. Weil wir haben es nicht verdient. Es ist nicht unser Verdienst. Sondern es ist Gnade. Immer wieder werden die Gläubigen im Neuen Testament so angesprochen. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Römer 8, 33. Oder auch Einzelne, Römer 16, 13. Grüßt Rufus, denn Auserwählten im Herrn. Oder Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Und ihr seht auch gleich, wohin das führt. Diese Gedanke, diese Lehre. Oder an anderen Stellen nennen unsere Errettung, wird unsere Errettung im Zusammenhang mit dieser Erwählung genannt, in Epheser 1, die Verse 4 bis 7, wird das ganz deutlich, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt, zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wo sind wir da drin? Nirgends. Es ist seine Gnade, seine Vorherbestimmung, seine Erlösung. Seht ihr das? Noch bevor diese Welt erschaffen war, stand fest, wer errettet werden sollte und wer nicht. Weil es allein von Gottes Gnade und nicht von uns abhängt. Nun gibt es aber immer wieder ganz schlaue Menschen, die sagen, okay, Gott hat es einfach gewusst. Er hat aufgrund von Vorherwissen erwählt. Er hat in die Zukunft geschaut und gesehen, ach, der Pascal entscheidet sich für mich. Ich werde ihn erwählen. Nun, das Problem mit dieser Ansicht ist folgendes, und ich möchte euch das an einer Bibelstelle zeigen. Schlagt dazu bitte mal 1. Petrus auf. 1. Petrus. Im 1. Petrusbrief. Und zwar Kapitel 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes. Ah, da haben wir es. Vorsehung. Gott hat es einfach vorhergesehen. Er hat es gewusst. Er hat gewusst, wie diese sich entscheiden würden, und so hat er sie dann erwählt. Nur das Problem hier ist folgendes. Dieses Wort im Deutschen, was mit Vorsehung übersetzt wird, das Prognosis, davon haben wir auch das Wort Prognose, finden wir nochmal in Vers 20 desselben Kapitels als Verb. Prognosko heißt es da. Daniel nickt, er hat es auch angeschaut, ich weiß. Das ist eine gute Wiederholung. Da heißt es in Vers 20, er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Er spricht hier im Zusammenhang von Christus. Wenn wir Vers 19 anschauen, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen, unbefleckten Lammes. Er, das ist Christus, war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Nun lasst uns diesen Gedanken zu Ende denken. Wenn Prognosis oder Prognosko tatsächlich nur im Voraus Wissen bedeutet, dann bekommen wir definitiv mit dieser Stelle, natürlich auch mit vielen anderen, aber mit dieser auch, sehr große Schwierigkeiten. Stellt euch das mal vor. Gott der Vater schaut aus der ewigen Vergangenheit in die Zukunft und sagt, ah, sieh da, Christus will für die Menschheit sterben. Ha, sowas. Ich glaube, ich mache ihn zum Messias. Ich glaube, ich muss nichts weiter erklären dazu. Ne? Dass das ein kompletter Unsinn ist. Und jetzt hört mir gut zu. Die Vorsehung Gottes bedeutet nichts anderes als das Wirken Gottes in der Geschichte, welches seine zuvor gefassten und bestimmten Ratschlüsse ausführt. Es ist nur die Ausführung dessen, was er schon lange bestimmt hat. Das ist Vorsehung, so wie sie die Bibel versteht. In der Rettung, in der Weltgeschichte, überall. Wir haben heute darüber gesprochen, Gott ist nicht nur der Erschöpfer, sondern er ist auch der Erhalter aller Dinge. Er führt die Geschichte, er hat die Zeit erschaffen. Er ist souverän. Das ist das, was es bedeutet. Ein anderes Beispiel. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, alles kommt von Gott, aber wenigstens der Glaube. Naja, der Glaube, der muss doch von uns kommen, oder? Irgendwo muss ich auch noch ein bisschen Autonomie haben für mich. Apostelgeschichte 13. Paulus und Barnabas verkündigen das Evangelium und dann lesen wir Folgendes in Vers 48. Als die Heiden das hörten, das ist die Botschaft des Evangeliums, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das ist einfach unmissverständlich. Sie glaubten, weil sie zum ewigen Leben bestimmt waren. Nicht umgekehrt. Nicht, weil sie glauben, wurden sie bestimmt dazu. 13, Vers 48 war das. Eine andere Stelle, die uns die Augen öffnet, dafür, dass die Erwählung niemals auf meinem Glauben oder auch auf dem Vorherwissen Gottes beruhen kann, wie das einige behaupten, ist eine ganz erstaunliche Stelle im 1. Korintherbrief. Lass uns die noch aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 1, ab Vers 26. 1. Korinther 1, 26. Und diese Stelle ist wirklich der Hammer. Also Vers 26, ich lese euch vor. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Und nun kommt es. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und das Ziel des ganzen Arguments ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Damit niemand stolz wird. Das ist das Ziel. Versteht ihr, dass diese Passage in kompletten Unsinn verwandelt wird, wenn wir ernsthaft glauben, dass Gott nur unsere Entscheidung oder unseren Glauben vorausgesehen hat? Oder wenn in uns oder von uns etwas kommen müsste, eine Entscheidung, ein Glaube, Dann kann ich sagen, ich war so clever. Ich habe mich immerhin entschieden. Ich war nicht so blöd wie der andere. Ich kann stolz. Nein, das ist ja gerade das Argument hier. Es ist eben nichts von mir. Es ist keine Frage von Intelligenz. Es ist keine Frage, nicht etwas Edles in mir. Sondern wer gehört hier zu den Erwählten? Die Schwachen, die Törichten, die Unedlen. Und das sind wir. Schaut uns an. Es sind nicht viele Doktoren unter uns. Auch über die erbarmt sich Gott natürlich. Aber versteht ihr, was ich meine? Wir sind nicht die edle Elite der Gesellschaft. Das sind wir nicht. Durchschnittsbürger oder auch eben Leute aus niedrigen sozialen Klassen sind die, die Gott erwählt. Das sind wir. Nur wenn Gott und Gott allein derjenige ist, der uns erwählt zum Heil und er alles schenkt, den Glauben, die Buße, die Werke, sogar die Werke, in Epheser 2, Vers 10 lesen wir sogar, dass wir die Werke tun, die Gott so vorbereitet hat. Und wenn das alles allein auf seiner Entscheidung, seinem souveränen Ratschluss basiert, nur dann und nur dann macht diese Stelle hier im 1. Korintherbrief wirklich Sinn und sonst nicht. Könnt ihr nicht auslegen. Wir könnten nicht noch mehr Stellen anführen hier, aber ich denke, das reicht. Wir können deutlich sehen, dass unsere Errettung, genau wie die Errettung des Volkes Israels damals aus Ägypten, nur einen einzigen Grund hat. Und der ist nicht in uns zu finden, sondern nur in Gottes souveränen, gnädigen Ratschluss. Uns zu lieben und uns zu retten. Und das ist wunderbar. Und das stand schon fest, bevor die Welt existierte. Nun, Maleachi wollte, dass sich die Israeliten dieses Privilegs wieder bewusst würden. Gedenke der Liebe Gottes für seine Erwählten, damit du nicht erkaltest in deiner Liebe zum Herrn. Und nun möchte ich diesen Punkt noch etwas ausbauen in der Anwendung. Wir haben gehört, dass die erwählende Liebe Gottes uns gegenüber, wenn wir das uns in Erinnerung rufen, dann wird uns das zu uns zu Liebe anreizen gegenüber Gott. Uns neu begeistern für Gott. Weil wir erkennen, wie, in welcher Form er uns geliebt hat, unverdient, völlig ohne Verdienst. Und wie ich bereits erwähnt habe, ist die Lehre der Souveränität Gottes in der Rettung oder auch die Erwählungslehre, wie sie genannt wird, Prädestinationslehre, wie auch immer, ein wichtiges geistliches Vitamin für unsere Gemeinden heute. Und ich möchte euch das jetzt zeigen, warum das so ist. Wir berauben uns eines großen Segens, wenn wir diese Lehre nicht verteidigen, lehren und von ganzem Herzen glauben. Wir berauben uns und wir berauben Gott seiner Ehre. Und zu diesem Zweck möchte ich euch nun 10 praktische Anwendungen geben. Keine Sorge, die sind nicht so lang. 10 praktische Anwendungen, 10 Aspekte oder Wirkungen, die diese Lehre auf unser geistliches Leben, auf unsere Praxis hat. Darum geht's ja. 10 Gründe, warum die heutige Christenheit diese Lehre unbedingt wieder verstehen, glauben und lehren muss. Und lasst uns das jetzt zusammen anschauen. Ich gebe euch diese 10 Aspekte, diese 10 Gründe, diese 10 Wirkungen. Erstens, gut aufpassen. Die Lehre der Erwählung spendet Trost. Das ist das Erste. Die Lehre der Erwählung spendet Trost. Meine Heilsgewissheit basiert zu einem großen Teil auf dieser Tatsache. Ich weiß, es gibt noch andere Aspekte, das haben wir im Johannesbrief zur Genüge betrachtet, aber zu einem großen Teil weiß ich, wenn Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dann ist es unmöglich, dass ich mein Heil verlieren kann. Das geht gar nicht. Römer 8 und Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist eine Kette, es gehört alles zusammen. Da gibt es keine Lücke dazwischen. Man nennt das auch die unzerreißbare Kette in der Theologie, diesen Vers. Und deshalb ist mein Heil sicher. Weil es von Anfang bis Ende Gottes alleiniges Werk ist. Ich kann mir nichts zuschreiben. Auch Römer 8, Vers 28, dass uns alles zum Besten dienen wird oder soll. Ich kann diese Verheißung nur glauben und nur darauf stehen, wenn ich glaube, dass Gott souverän ist in der Rettung. Kann ich mich darauf schützen? Und genauso Philipper 1,6, der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird auf den Tag. Woher weiß er das? Natürlich weiß er das. Er hat es angefangen, er wird es vollenden. Er ist derjenige, der das tut. Das ist ganz logisch. Also spendet Trost. Es tröstet uns. Zweitens, die Lehre der Erwählung macht uns demütig. Das ist ein weiterer Punkt, den habe ich schon deutlich gemacht mit der Stelle aus dem 1. Korintherbrief. Ich kann mich nicht rühmen dafür, dass ich gläubig wurde. Ich kann mich auch nicht für etwas Besseres halten als andere Menschen, weil ich weiß, wenn Gott mich nicht erwählt hätte, dann wäre ich noch immer der langhaarige Kiffer und Heavy-Metaller, der ich vor Jahren war. Ja? Dann würde ich nicht hier stehen und predigen. Dann wäre ich ganz woanders, wenn Gott mich nicht erwählt hätte. Und deshalb macht uns das demütig. Epheser 2, die Verse 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Die Gabe bezieht sich hier auf beides, die Gnade und den Glauben. Denn die Gnade alleine ist bereits ein Geschenk. Und es ist nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Niemand soll sich rühmen. Macht uns demütig. Wir können uns nichts zuschreiben. Keine Leistung. Es ist keine Leistung. Drittens. Die Lehre der Erwählung, und jetzt müssen wir, das ist wirklich, fördert die Evangelisation. Die Lehre der Erwählung fördert die Evangelisation. Das ist das, was uns immer vorgeworfen wird, als diejenigen, die an die Erwählung glauben. Na, wie geht das nicht evangelisieren, weil ihr glaubt, dass alle schon bestimmt sind? Das ist Unsinn. Ja? Das genaue Gegenteil ist der Fall. Apostelgeschichte 18. In Apostelgeschichte 18 ermutigt Gott Paulus, der soeben in Korinth von den Juden abgelehnt worden war, in Vers 6. In Vers 9 bis 10 spricht Gott dann zu ihm und sagt, und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gott hatte eine Anzahl von Menschen in Korinth zum Heil bestimmt. Und diese Anzahl stand hier schon fest, obwohl Paulus noch nicht gepredigt hatte zu dem Zeitpunkt. Er kam später zum Glauben. Nun, wenn wir wissen, dass es nicht an uns oder unseren Redekünsten liegt, wenn wir wissen, dass wir die Menschen nicht mit guten Argumenten, netten Programmen und inspirierenden Gottesdiensten zum Christentum erziehen können, sondern dass es alleine an Gottes souveräner, gnädiger Erwählung liegt, ob jemand glaubt oder nicht, dann werden wir vor einer falschen, unbiblischen Evangelisationsstrategie bewahrt. Die Erwählungslehre ist der Tod für die benutzerfreundliche Evangelisation, wenn man das alles verpacken will, Entertainment bringen will. Sie ist der Tod für die Kontextualisierung, dass man mit der Sprache der Kultur irgendwie die Menschen versucht zu locken und zu ziehen. Die Anpassung des Evangeliums an die Bedürfnisse des Menschen, das Feel-Good-Evangelium, dass man sich gut fühlt dabei, das alles ist hinfällig, wenn wir an die Erwählung glauben. Ich weiß, dass es nur und ausschließlich an Gottes Erbarmen liegt, dann werde ich direkt und ohne Umweg das Wort predigen und dem Geist Gottes sein Werk tun lassen. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort, Römer 10, Vers 17. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, 2. Timotheus 4, Vers 2. Und wisst ihr was? Wir werden dadurch auch noch viel mehr auf den Knien evangelisieren, als auf der Bühne. Ja? Aber wir wissen, diese Menschen glauben nur, wenn wir auf die Knie gehen und beten. Sie können nicht durch unsere Methoden überzeugt werden. Wir werden mehr für Verlorene beten und deshalb fördert die Erwählung die Evangelisation. Ist das nicht wunderbar? Ich finde, es ist wunderbar. Vierter Punkt. Die Lehre der Erwählung macht Gottes Gnade groß. Die Lehre der Erwählung macht Gottes Gnade groß. Diesen Punkt muss ich wohl nicht lange ausführen, aber lasst mich euch eines sagen. Von dem Moment an, wo ich die Lehre der Erwählung richtig erkannt habe, hat das Wort Gnade für mich eine ganz neue, tiefere Bedeutung bekommen. Das ist weit weg von diesem oberflächlichen Verständnis von, ja, ja, Jesus liebt dich und ist für dich gestorben. Das geht viel tiefer und viel weiter in die Vergangenheit und in die Zukunft. Diese Rettung ist viel größer, dieses Werk wird viel größer, als uns das vielleicht bisher erschien. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt Paulus in 1. Korinther 15, 10. Und das ist so. Das gilt für jeden von uns. Das ist wahr. Alles, was ich tue, Gutes tue, glaube, bin, sein werde, ist allein auf Gottes gnädige Entscheidung zurückzuführen, mich in seiner Liebe zu erwählen. Es gibt keinen anderen Grund. Es ist seine Liebe, seine Gnade. Das ist eine tiefere Dimension von Gnade. Uns wird Gottes Gnade groß. Fünfter Punkt. Die Lehre der Erwählung gibt Gott allein die Ehre. Das habe ich auch schon erwähnt. Ich habe bereits erwähnt, dass wir Gott die Ehre rauben, wenn wir uns auch nur irgendeinen Teil des Errettungswerkes zuschreiben. Sei das die Entscheidung oder der Wille oder auch nur der Glaube. Nichts kommt von uns. 0,0% der Errettung liegt an uns. Römer 11, 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Wo sind wir da drin? Und alle Dinge sind alle Dinge. Alles kommt von ihm. Alles kommt durch ihn. Und alles ist für seine Ziele gemacht. Wo ist unsere Ehre? Wo ist unser Rühmen? Es ist weg. Wer hier denkt, irgendetwas kommt von uns, der beraubt Gott seiner Ehre. Es gibt Gott allein die Ehre. Sechster Punkt. Die Lehre der Erwählung fördert die Einheit. Das ist auch ganz wichtig. Fördert die Einheit. Da wir wissen, dass wir nur begnadigt und erwählte Sünder sind, werden wir auch Einheit haben untereinander. Wenn uns das wirklich bewusst ist. Ich werde nie sagen können, oh, den mag ich nicht hier. Warum wohl? Gott hat ihn erwählt. Er hat seine Liebe auf ihn gesetzt. Und zwar noch bevor diese Welt existierte. Und wer bin ich nun, dass ich ihn jetzt verachte, dass ich mit ihm streite? Nein, soll die Einheit fördern. Siebtens, die Lehre der Erwählung fördert unsere Liebe zueinander. Das geht in eine ähnliche Richtung wie Punkt 6. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, Kolosser 3, Vers 12. Und dann heißt es weiter in Vers 13, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wenn Gott sich entschieden hat, diese meine Geschwister zu lieben, dann habe ich auch diese Pflicht. Die Lehre der Erwählung fördert unsere Liebe zueinander. Achtens. Die Lehre der Erwählung macht uns dankbar. Meine Danksagung Gott gegenüber sollte kein Ende mehr nehmen, wenn ich mir das bewusst werde. Ich weiß, dass er sich für mich entschieden hat und nicht ich mich für ihn. 1. Thessalonicher Kapitel 1, ab Vers 2 lesen wir, wir danken Gott allezeit, sagt Paulus, für euch alle. Wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, an eure Bemühungen in der Liebe, an euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Jetzt könnte man vielleicht denken, okay, das sind ihre Werke. Nein, in Vers 4 geht's weiter. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Und woher weiß Paulus um ihre Auserwählung? Ganz einfach in Vers 5. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Paulus wusste, dass diese Leute erwählt waren, weil das Evangelium Wirkung zeigte bei ihnen, weil sie geglaubt haben, weil das alles dann kam. Und dafür war Paulus dankbar. Es gibt natürlich viele andere Dinge, für die wir dankbar sein können, aber das ist ein Punkt. Für den Glauben unserer Geschwister, für unseren Eigenglauben, für unsere Rettung, es fördert die Dankbarkeit. Neuntens. Die Lehre der Erwählung schützt uns vor Irrlehren. Sie schützt uns vor Irrlehren. Man denkt es vielleicht nicht, aber viele falsche Lehren und Geistesströmungen heute haben ihre Wurzeln in einem falschen Verständnis, oder in einer Ablehnung der Souveränität Gottes in der Rettung und der Erwählung zum Heil. Sehr viele Irrströmungen heute. Die besucherfreundliche Bewegung, die Emerging Church oder der Pragmatismus, habe ich bereits erwähnt. Aber es gibt auch gesetzliche Kreise, die denken, sie können ihr Heil verlieren und müssen deshalb aufpassen, dass sie nicht zu sehr sündigen oder sich wieder gegen Jesus entscheiden. Und dieser Mangel an Heilsgewissheit führt zu Gesetzlichkeit und letztendlich auch zu Irrströmungen. Also hier auch, das klare Verständnis dieser Lehre schützt uns vor Irrlehren. Und schließlich zehntens, da kommen wir wieder auf den Anfangspunkt zurück, das Ganze, den Kreis zu schließen, die Lehre der Erwählung lässt uns Gott immer mehr lieben. Das ist schließlich der wichtigste Punkt. Wir werden unseren Gott noch mehr und immer mehr lieben, weil wir wissen, was er alles für uns getan hat. Wirklich alles. Es wird unsere Anbetung und Verehrung größer und tiefer machen, wenn wir verstehen, wie sehr, wie hilflos, wie verloren wir wirklich waren in unserem ungläubigen Zustand. Da war nichts, was uns hätte retten können, aber wirklich gar nichts. Und das wird unsere Anbetung größer machen, unsere Dankbarkeit natürlich auch. Er hat die Initiative ergriffen, er hat sich für uns entschieden, er hat sich entschieden, uns zu erwählen, etwas zu sein zu seiner Herrlichkeit. Und das ist wirklich wunderbar, meine Lieben. Ich hoffe, dass uns das ermutigt, in der Einheit, in der Liebe, auch in der Demut zu wandeln und auch unserem Gott wirklich die Ehre zu geben in allem. Amen. Lass uns noch zusammen beten.